Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Wissenschaftliche Studien gibt's ganz schön viele und davon kommen auch sehr, sehr viele in deutschen Medien vor. So nach dem Motto, neue Studie zeigt, Punkt, Punkt, Punkt. Aber nicht jede von diesen Studien zeigt wirklich genau das, was dann am Ende in der Überschrift steht. Und nicht jede Studie ist echt so qualitativ hochwertig und eine wirklich wissenschaftlich fundierte Studie. Darüber reden wir heute in Nachredaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk. Und mitgebracht hat dieses wissenschaftliche Studienthema unser Hörer Etienne Eyreiner. Der ist 22, studiert Sicherheitswesen in Karlsruhe mit Fokus auf Strahlenschutz. Und der erzählt jetzt erstmal, was da so eigentlich genau sein Problem ist.
Ich glaube, so das allgemeine Problem ist auch so ein gesellschaftliches, dass man eigentlich gerne über Wissenschaft oder Technik redet. Und dann häufig dieses habe ich mal gehört, habe ich gelesen kommt. Wenn man aber tatsächlich dann in die Medien schaut, gerade bei kürzeren Beiträgen, haben die, was, ich sag mal, die Quellen angeht, einen ähnlichen Gehalt. Und jetzt in den letzten Jahren, in dem die Medien auch immer häufiger auf den sozialen Netzwerken auftreten, ist dann eine Quelle meistens nicht mehr als Wikipedia oder weather.com. Und ich glaube, dass Wissenschaft ganz, ganz wichtig für unseren gesellschaftlichen Diskurs ist, wie wir uns fortentwickeln wollen. Und wenn wir das alles so auf Hören sagen und das ist so und habe ich mal gehört basieren, bekommen wir gewisse Probleme.
Ich finde es toll, dass Sie uns dieses Thema mitgebracht haben, weil ich, wenn ich zum Beispiel moderiere, ich mache das bei Deutschlandfunk Nova immer wieder, dann komme ich auch ganz viel mit Studien irgendwie in Berührung. Und weil Sie uns was mitgebracht haben, habe ich Ihnen auch was mitgebracht. Und zwar dürfen Sie jetzt einmal kurz raten, welche Überschriften es wirklich gegeben hat und welche nicht. Ich habe nämlich 4 ausgegraben, vielleicht mir auch selber ausgedacht. Und Sie können mal kurz sagen, ob das in den Medien, in den Deutschen so zu finden war oder nicht. Fang mal an. Sexstudie zeigt, nach 10 Bier stehen Männer auch auf Männer.
Könnte ich mir vorstellen, dass das jemand geschrieben hat, aber allein schon der Inhalt ist sehr fragwürdig.
Okay, ich mache einfach aber mal weiter. Also es ist tatsächlich so gelaufen. Ich lese mal die anderen 3 vor. Neue Studie zu Phthalaten, Weichmacher führen zu frühem Tod. Neue Studie zeigt, Fertigprodukte richten direkten Schaden im Gehirn an. Und Studie, Videocalls mit eingeschalteter Kamera machen müde.
Also bei den zu Fertigprodukten, ich weiß nicht, ich habe das tatsächlich letztens gesucht. Ich glaube, das kam irgendwo so aus dem ersten Instagram-Post dazu vor ein paar Tagen. Also da scheint eine neue Studie unterwegs zu sein.
Sie sind ganz schön informiert. Ich kann es ganz einfach auflösen. Alle habe ich bei Google News irgendwo gefunden, bei deutschen Medien. Was ja schon zeigt, Studien sind irgendwie total gefragt. Und weil die so gefragt sind und weil die halt auch viel in Redaktionen vorkommen, würde ich sagen, holen wir doch einfach mal direkt Franziska Zecher dazu. Die ist nämlich Nachrichtenchefin von Deutschlandfunk Nova und da zuständig zum Beispiel für die Wissensnachrichten und für die Wissensgespräche. Und dementsprechend ziemlich viel in Kontakt mit solchen Studien. Aber ich glaube, das mit den 10 Bier und der Sexstudie habt ihr immerhin nicht gebracht, oder?
Hallo in die Runde. Christoph, ich habe jetzt tatsächlich aufmerksam zugehört und mich bei den Schlagzeilen, die du gerade vorgelesen hast, gefragt, welche lief bei uns und die erste ganz sicher nicht. Aber Herr Eyreiner, Sie haben am Anfang ein paar interessante Punkte genannt, eine ganze Menge. Deswegen versuche ich jetzt mal auf so ein paar davon einzugehen, weil ich die sehr interessant finde. Was Sie auch so ein bisschen angesprochen hatten, dass ja wissenschaftliche Ergebnisse inzwischen auch so ein bisschen so eine politische Dimension haben. Und das ist ja vollkommen richtig. Also wenn wir uns vorstellen, als wir vor 10 Jahren angefangen haben mit Deutschlandfunk Nova, vor fast 12 Jahren muss man jetzt eigentlich sagen, da war das wirklich sehr ungewöhnlich, Wissensmeldungen zu machen. Einzelne Zeitungen fingen damals auch schon an, damit Wissenschaftsseiten zu machen. Aber das war wirklich so eine Orchideenwissenschaft, so ein Stück weit noch. Und damals war es bei uns auch so, dass wir geguckt haben, was sind coole Themen, wie können wir hier ein bisschen zuspitzen etc. Wir haben dann irgendwann sehr schnell gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Und was man, glaube ich, sagen kann mit der ganzen Debatte um das Klima und auch nochmal verstärkt jetzt eben durch Corona, hat die Wissenschaft, Forschung auch noch so eine politische Note bekommen, weshalb es aus meiner Sicht total wichtig ist, hier sehr sauber zu arbeiten, weil es immer instrumentalisiert werden kann, jedes Studienergebnis. Das haben wir auch teilweise in der politischen Debatte über Corona ja auch gesehen. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, das war die kurze Form. Ja, das ist genau das, was wir eben bei uns mit den Wissensnachrichten auch machen. Das ist die kurze Form und hier leiden auch wir darunter, dass man auf einer 12-Zeilen-Meldung einfach nicht das unterbringt, was man manchmal eigentlich für bestimmte Themen aufwenden müsste. Aber wie wir hier versuchen, uns teilweise zu helfen und wo wir noch Schwierigkeiten haben, da werden wir ja bestimmt jetzt noch ausführlich Zeit haben, darüber zu sprechen.
Davon gehe ich mal aus. Und wir haben auch die Gelegenheit, noch mit dem dritten Gast zu sprechen, und zwar Tobias Kreuzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Wissenschaftsjournalismus von der TU Dortmund, beschäftigt sich viel mit Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftskommunikation und auch generell Wissenschaft in den Medien. Jetzt, wenn Sie das Ganze da gehört haben, was wir gerade schon besprochen haben, würden Sie auch sagen, jo, da gibt es irgendwie ein fettes Problem?
Ja, erstmal hallo in die Runde auch von meiner Seite. Freut mich, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen die wissenschaftliche Seite in das Gespräch mit reinbringen zu dürfen. Wobei wir ja in unserer Forschung auch immer sehr viel mit Praktikern zu tun haben, beziehungsweise selber auch anteilig immer Praktiker sind. Das ist, glaube ich, gerade in einem Feld wie Journalismusforschung, Wissenschaftskommunikationsforschung immer auch wichtig zu betonen. Wir haben jetzt schon total viele Punkte gehört, auch von beiden Seiten. Und ich finde es total spannend, dass Sie dieses Hörerfeedback auch kriegen und dann so etwas hier in die Redaktion reingetragen kriegen. Und ich glaube, wir können über alle diese Punkte sehr, sehr lange diskutieren. Und um es kurz zu machen, es gibt für das meiste davon auch durchaus wissenschaftliche Basis. Also wir beschäftigen uns am Institut seit vielen, vielen Jahren im Rahmen unseres Mediendoktorprojekts, mittlerweile seit über 10 Jahren. Da geht es darum, Qualitätsmaßstäbe für Wissenschaftsberichterstattung sowohl Journalisten, Journalistinnen selber zugänglich zu machen, als auch das Ganze als Prüfung für Wissenschaftler irgendwie wahrzunehmen und zu gucken, wie schaffen wir eine Verbindung zwischen den verschiedenen Sphären, die da eben interagieren miteinander. Und das ist Journalismus und das ist Wissenschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass es einfach zwei Systeme sind, die nach irgendwo unterschiedlichen Prinzipien funktionieren. Wissenschaft ist nicht Journalismus und Journalismus ist nicht Wissenschaft. Es gibt große Überschneidungspunkte. Und diese beiden Funktionen dieser Systeme zusammenzubringen, ist die große Herausforderung, wenn wir darüber reden, wie können wir den Stellenwert von Wissenschaft und die Kenntnis über Wissenschaft und auch eine unverfälschte Idee, in Anführungszeichen, von Wissenschaft in die Gesellschaft tragen für alle Interessierten, ohne diese politische Komponente, die Kollegin ja auch gerade schon erwähnte, da nicht klar genug von zu trennen. Denn im Endeffekt ist Wissenschaft liefert Erkenntnis, aber Wissenschaft macht keine Politik oder trifft demokratische Entscheidungen.
Aber das bedeutet ja, es könnte passieren, dass es Studien gibt aus Bereichen, die halt super kompliziert sind oder wo es auch noch kein endgültiges Ergebnis ist, dass es besser wäre, über diese Studien gar nicht zu reden in den Medien, weil das sowieso nur zu Zuspitzung und irgendwie einer Verkürzung führen würde. Also würde da weniger helfen?
Also das funktioniert ja aus beiden Richtungen. Wir müssen ja auch feststellen, dass wir, auch wenn wir auf die Forschungsinstitute gucken, auf die Institutionen, die eben in Deutschland Wissenschaft betreiben und Kommunikation über diese Wissenschaft betreiben, dass auch die natürlich einer gewissen Medialisierung unterliegen und dass auch klar ist, dass viel Forschung von Fördergeldern, von Drittmittelprojekten, die eingeworben werden müssen, abhängt. Deswegen ist es natürlich auch im Interesse der meisten Forschungseinrichtungen, eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen, sich zu profilieren und ein gewisses Standing zu erarbeiten. Und auf der anderen Seite natürlich die journalistischen Zwänge, die wir gerade in Zeiten eines noch immer anhaltenden und lang nicht gelösten Medienumbruchs, tiefgreifenden Medienwandels, die sich weiterhin verschärfen. Also ich glaube natürlich, dass von beiden Seiten mit einer gewissen Verantwortung daran herangegangen werden soll. Und das Schlimmste aus meiner Sicht wäre, wenn man das jetzt mal so wertend unwissenschaftlich sagen kann, ganz bewusst eine Studie, die sich vielleicht erst an einem sehr, sehr frühen Schritt im Prozess befindet, die so darzustellen, als sei das jetzt ein endgültiges Ergebnis und würde jetzt das Krebsheilmittel für einen Großteil der Welt bringen, um da ein paar Klicks für abzugreifen. Auf der anderen Seite befindet sich auch die Wissenschaft immer auf diesem Grat zwischen Seriosität und eben auch Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit, was ja von vielen Kollegen gerade im wissenschaftlichen Bereich auch kritisch beäugt wird.
Herr Eirainer, würden Sie gerne weniger über Studien erfahren, beziehungsweise über weniger Studien?
Ich würde erstmal den Punkt, glaube ich, kurz aufgreifen, weil ich es interessant finde, dass vielleicht bei so Studien es selten der Fall ist, aber gerade bei so technischen Entwicklungen häufig schon sehr früh Konzepte in die Medien getragen werden. Und gerade so bei so technisch-wissenschaftlichen Entwicklungen man das Gefühl hat, häufig irgendein cooles Konzept mehr oder weniger vorgetragen wird, die Pressemitteilung abgedruckt wird und das war dann die Quelle. Und ich glaube, dass diese Themen auch so wichtig für den gesellschaftlichen Diskurs sind. Und es gibt ja das Beispiel, die Hyperloop, die technisch stark diskutiert wird.
Ein Fortbewegungsmittel, um es kurz zu erklären, Fortbewegungsmittel, das sehr, sehr schnell unterwegs ist und unter anderem von Tesla-Chef Elon Musk vorangetrieben wird. Also nicht von ihm persönlich, aber er ist da ziemlich hinter.
Genau, und er bietet ja auch Finanzierung an und teilweise liest man Artikel mit der Überschrift Elon Musks Idee und stellt fest, das ist mehr oder weniger die Quellenangabe. Und das ist natürlich auch für den gesellschaftlichen Diskurs sehr, sehr wichtig, dass ich sage, okay, da gibt es ja was Neues, das könnte ja funktionieren. Und dann ist, glaube ich, auch diese journalistische Einordnung, das kann funktionieren oder wie sieht es aus, enorm wichtig für uns Unbeteiligte.
Wenn ich da ganz kurz einhaken dürfte, also ich muss leider tatsächlich Ihre Beobachtung hier ein Stück weit bestätigen. Wir tun uns gerade mit diesem Themenfeld nicht immer leicht. Wir machen tatsächlich auch, wenn man mal so grob guckt, in welche Bereiche wir gehen, sehr viel Biologie, Medizin und Psychologie oder Sozialwissenschaften. Aber dieser Bereich wird doch manchmal etwas unterbelichtet, auch weil es eben so schwierig ist, diese Felder gut einzuordnen. Wir versuchen das manchmal dadurch aufzulösen, dass wir beispielsweise das in Gesprächen mit Expertinnen und Experten zu vertiefen. Das mag teilweise funktionieren, aber wie gesagt, für eine Meldung von 12 Zeilen reicht es meistens nicht, weil man muss so viel erklären, dass es einfach nicht funktionieren kann. Und da machen wir für uns auch den Punkt, dass wir sagen, das, was wir nicht schaffen, in 15 Zeilen zu erklären, dann müssen wir uns eine andere Form dafür suchen, weil wenn am Ende derjenige, der es oder diejenige, die es erklären soll, es eigentlich nicht schafft, gut zu erklären und Hörerinnen und Hörer es am Ende nicht mehr verstehen, dann haben wir nichts gewonnen.
Tatsächlich ist es ja so, also es ist ja so, wir kriegen das mit, es gibt unendlich viele Studien. Es gibt dann auch diese Pressemitteilung und da müssen wir Journalistinnen und Journalisten erstmal gucken, von wem das kommt, das ist ganz klar. Aber trotzdem, ich will vielleicht noch ein weiteres Beispiel direkt mal mit reinnehmen. Es geht um Corona so und da gab es mal oder gibt es immer noch einen Forscher aus Hamburg, Roland Wiesendanger, der jetzt nicht auf dem Gebiet der Virologie oder so unterwegs war, aber der ganz einfach mal da so ein Papier zusammengestellt hat zu Corona und zu verschiedenen Thesen. Da ging es unter anderem darum, wo dieses Virus genau hergekommen ist und er hat Wert darauf gelegt zu betonen, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass das halt eben aus China kommt. So. Und das ist total rumgegangen. Ich weiß das noch genau. Das war auch zum Beispiel selbst bei ndr.de und bei der Welt und so weiter.
Ein Wissenschaftler der Uni Hamburg hat heute eine Studie veröffentlicht, die für viel Aufsehen sorgte und eine brisante These liefert.
Er ist sich sicher, das Virus stammt aus einem Labor in Wuhan. Es wurde also künstlich erzeugt.
Also sowas begegnet uns ja immer wieder. Und da ist natürlich die Frage, wie darauf reagieren. Also wie können, Franziska, wir dafür sorgen, gerade in so Situationen, wo es schnell gehen muss, dass wir da möglichst keine Fehler machen?
Also es ist schön, dass du dieses Beispiel zu Corona ansprichst, weil ich glaube, das ist nochmal ein sehr spezielles Beispiel. Wir standen vor mittlerweile ja ungefähr 1,5 Jahren, fast sogar noch etwas länger, vor diesem Problem, dass plötzlich diese Pandemie da war. Keiner wusste nichts und es kursierte wahnsinnig viel. Ich denke da auch an den SPD-Politiker Wodak, der ja auch gesagt hat, das ist alles nur eine kleine Grippe, total ungefährlich etc. oder nicht weiter dramatisch. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir alle so wenig darüber wussten, dass man überhaupt kein Gefühl dafür hatte, was stimmt jetzt, was ist falsch. Und dann hat man sich natürlich erstmal alles angeguckt. Also wir gucken uns immer noch alles an, aber das hat es wahnsinnig schwierig gemacht. Ein riesengroßes Problem, womit wir uns jeden Tag auseinandersetzen mussten und wo alle irgendeine Meinung dazu hatten. Wenn wir jetzt mal von dieser sehr krassen Situation weggehen, ist es natürlich für uns immer sehr, sehr wichtig zu gucken, wer ist der Absender einer bestimmten Studie, einer bestimmten Botschaft, die uns da geschickt wird. Und da kann man dann doch ganz gut, also wir haben da so bestimmte Kriterien, auf die wir achten. Wie oft hat diese Person zu diesem Thema schon was veröffentlicht? Wo hat diese Person was veröffentlicht? Oder dieses Forschungsteam womöglich? Was ergibt die Peer Review? Also was sagen andere Forscherinnen und Forscher zu der Forschung dieser Person? Gibt es schon eine Peer Review? Wurde diese Studie schon mal begutachtet? Was für Methoden wurden angewandt? Wie groß war das Sample, das untersucht wurde? Das sind alles Dinge, die bei uns in die Auswahl von Themen einfließen. Aber das ist natürlich immer in dem Moment, wenn ein Thema komplett neu reinfällt, relativ schwierig.
Tobias Kreuzer, jetzt haben wir eben gerade über Corona gesprochen und über Studien an sich, und Franziska Zecher hat ja gerade schon so ein paar Kriterien genannt, die in ihrer Redaktion beherzigt werden. Würden Sie da sagen, das klingt schon mal richtig, oder also gibt es überhaupt irgendwelche festen Kriterien, die da gut wären so?
Absolut, wir beschäftigen uns am Institut natürlich, wie ich schon erwähnt hatte, gerade da bereits seit vielen Jahren mit, und es ist tatsächlich auch ein Prozess, weil man immer wieder neue Erkenntnisse bekommt. Das zeichnet ja Wissenschaft auch aus, dass man selten an einem Endpunkt angelangt, wo man sagt, das ist es jetzt und das wird sich nie wieder verändern, was ja in sich schon ein schwer zu vermittelnder Charakterzug von Wissenschaft ist in der Medienberichterstattung. Aber um da gar nicht zu weit von abzuschweifen, ist es tatsächlich so, dass, wie Frau Zecher ja auch schon gerade sagte, die Wissenschaft ja schon ein eingebautes Qualitätsmanagementsverfahren hat. Das heißt, das ist für Journalisten definitiv, und das lässt sich eigentlich auch über die Fachbereiche, wenn wir jetzt vom Wissenschaftsjournalismus sprechen, eigentlich über alle Fachbereiche hinweg als so ein zentrales Kriterium und Auswahlkriterium auch festlegen. Und da wird sich auch nicht mehr viel daran ändern, dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, ist das Ganze schon veröffentlicht worden? Wo ist das veröffentlicht worden? Ist es vielleicht auch, und da, das ist auch ein Punkt, wo ich gerade eben schon mal so leicht hingeschwenkt hatte, dass wir mittlerweile einen relativ hohen Druck auch innerhalb der Forschung haben, wo es darum geht, Gelder zu akquirieren, wo es aber auch darum geht, zu publizieren. Deswegen total wichtig auch für Journalistenseite, für Journalistinnenseite zu schauen, ist das eine Publikation, die auch seriös ist? Denn mittlerweile gibt es Publikationen, die verdienen ihr Geld damit, dort ja Wissenschaftler, die gerade am Start ihrer Karriere sind, publizieren zu lassen gegen Bezahlung, die dann im Zweifel Beiträge annehmen, die ansonsten in seriösen Zeitschriften nicht veröffentlicht würden. Das hängt zusammen mit dem sehr starken Publikationsdruck, den man am Start einer Karriere als Wissenschaftler in vielen Disziplinen hat und ohne den man, ohne eine ausreichende Zahl von Veröffentlichungen, man eben diesen Karriereweg häufig nicht einschlagen kann. Das heißt, auch da Augen auf beim Check der Quellen. Und darüber hinaus ist es natürlich völlig richtig, dass wir uns auf sowas wie eine Corona-Pandemie da sehr schwer vorbereiten können. Es ist, glaube ich, gut, sich auch an Datenbanken zu halten. Es gibt große Datenbanken für Pressemitteilungen aus dem Forschungsbereich, wo man sich dran wenden kann. Darüber hinaus haben wir noch eine ganze Reihe von Kriterien entwickelt. Da geht es zum Beispiel darum, werden möglicherweise Interessen dargelegt, die dahinter stehen können. Also ist es eine Forschungsarbeit? Wie ist die finanziert worden? Gibt es da auch noch eine andere Meinung zu? Also gibt es hier eine legitime zweite Meinung? Ist das Ganze tatsächlich umstritten in der Community, oder haben wir, wie im Beispiel des Klimawandels, auf der einen Seite eine erdrückende wissenschaftliche Übereinstimmung im Vergleich zu einzelnen Stimmen, die dann aber auch sehr laut sind? Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass nur weil es zwei Stimmen gibt, von der die eine aber 99% ausmacht und die andere 1%, dass man diese beiden Stimmen gleich behandelt.
Und wenn ich das alles berücksichtige, bedeutet das, dass ich für eine einzelne Nachricht dann circa 5 Minuten brauche wahrscheinlich.
Das funktioniert ja Leider nicht so. Das ist tatsächlich unser Problem. Also es ist interessant, dass es Nachrichten heißt. Es ist natürlich auch in der Form eine Nachricht, in der Kürze. Aber wir brauchen tatsächlich für unsere Nachrichten, für unsere Wissensnachrichten, die wir schreiben, sehr viel länger als für die klassischen Nachrichten, die wir machen, weil wir immer uns natürlich die Originalstudie angucken, gucken, wo ist die? Manchmal bekommt man ja auch irgendwelche Agenturmeldungen, wo über irgendwelche Studien geschrieben wird und dann stellt man fest, die ist schon 1,5 Jahre alt oder ähnliches. Also für uns ist ganz wichtig, immer der Blick in die Originalquelle, um zu gucken, auch viele dieser Punkte, die Sie gerade aufgeführt haben. Und weil Sie gerade davon sprachen, dass manchmal irgendwelche Unternehmen oder ähnliches dahinter stehen können, hinter Studien. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren gab es diesen Fall von einer Studie, wonach Walnüsse wahnsinnig gut fürs Gehirn sind. Und irgendwann kam dann raus, die war über irgendwelche Umwege von der kalifornischen Walnussindustrie finanziert. Also ich glaube, solche Fälle gibt es gar nicht so wenig, aber man muss halt wirklich bis ganz nach unten durchscrollen, um zu gucken, wer hat eigentlich da bezahlt für diese Studie.
Und Herr Alreiner, Ihnen ist es ja auch wichtig, dass Sie als Leser, User, Nutzer selber diese Quellen sich angucken können, ne?
Das auch, oder dass ich nachvollziehen kann, wie die Journalisten an die Daten gekommen sind. Und ich glaube, gerade wenn auch Wissenschaftsjournalismus auf den sozialen Netzwerken zu einzelnen Sätzen runtergebrochen wird, also wir hatten vorhin das Beispiel irgendwie von der 12-zeiligen Meldung, das sind ja 10 Bilder auf Instagram oder so, das ist ja eigentlich schon ein kompletter Artikel im Vergleich zu dem, wie Wissenschaft teilweise präsentiert wird. Und ich glaube, ich habe einfach als Nutzer ein ganz schweres Gefühl, wenn ich irgendwie dann eine gigantische Datenbank oder so als Quelle angegeben bekomme und dazu auch noch nicht mal weiß, hat der Journalist vielleicht jetzt einen Vergleich selber angestellt oder wurde der dort erstellt, wie ist es dazu gekommen? Und ich glaube, vor allem diese Agenturmeldungen, die auch gerade genannt wurden, das steht dann unten manchmal so als Quelle, aber ich jetzt Leser oder Hörer sehen dann, okay, dann ist dann nochmal eine weitere Instanz, wo irgendwo die Information dahinter versteckt ist.
Ja, also wie schon gesagt, alleine auf Agenturen verlassen wir uns schon lange nicht mehr. Da haben wir auch meistens das Problem, dass teilweise in den Agenturen Kolleginnen und Kollegen sitzen, die unter einem sehr starken Zeitdruck stehen, die teilweise auch gar nicht in diesem Fachbereich normalerweise arbeiten. Und dann können natürlich ziemlich krude Sachen zusammenkommen. Deswegen ist es für uns immer so wichtig, selber einen Blick in die Originalquelle zu werfen. Und es ist schon manchmal erstaunlich, wie sehr sich dann das von dem unterscheidet, was in dieser Nachrichtenagentur steht.
Das ist ein total wichtiger Punkt und es ist schön, wenn Sie in Ihrer Redaktion die Zeit und die Kapazitäten dafür haben, das so zu tun. Aber ich glaube, wenn sich sowas schon für bundesweite Nachrichtenagenturen beobachten lässt, dann kann man sich vorstellen, wie die Situation auch in den Lokalredaktionen aussieht, der lokalen Medien. Da sitzen vielfach eben ja, Generalisten, die im Zweifel ein paar Ärztekontakte haben, die dann kurz vielleicht anrufen und fragen, hat das Hand und Fuß, kann ich da jetzt was drüber schreiben? Und dann wird die Spalte voll gemacht und dann geht das Ganze in den Druck. Diese Leute haben im Zweifel ja noch prekärere Arbeitssituationen und ja auch vielleicht weniger wissenschaftliche Vorbildung, um sowas selber einzuschätzen, geschweige denn die Zeit, sowas auch zu machen. Und das ist auch etwas, wo wir mit total viel Spannung jetzt drauf gucken, wie sich die Medienlandschaft da weiterentwickelt, auch vor dem Hintergrund vieler Redaktionszusammenlegungen, einem Verlust an Diversität in der Medienlandschaft eigentlich bundesweit, weil nach wie vor es ja schon so ist, dass viele, viele Menschen ihre lokale Tageszeitung abonniert haben oder ihre lokalen Medien zumindest bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram verfolgen und auch darüber ihre Wissenschaftsnachrichten konsumieren, auch wenn diese Publikationen im Zweifel dann nicht ein eigenes Wissenschaftsressort haben, taucht Wissenschaft ja überall auf. Wissenschaft ist ja nicht nur im Wissenschaftsressort angesiedelt. Wissenschaft kann eigentlich in fast allen Ressorts stattfinden. Und deswegen finde ich das noch einen total wichtigen Punkt, da auch mal wegzuschauen von den in Anführungszeichen doch privilegierten bundesweiten und auch öffentlich-rechtlichen Medien, deren Finanzierung zumindest zum gewissen Grad dann sichergestellt ist.
Wobei selbst da es ja sein kann, dass ich beispielsweise als Moderator bei Deutschlandfunk Nova oder wo auch immer im Studio stehe, über die Agenturen irgendwas Interessantes sehe, gerade, weiß nicht, noch was brauche so und dann irgendwas erzähle zu irgendeiner Studie, die ich überhaupt nicht überblicke, aber an der Stelle Wissenschaft einfach als Unterhaltung sozusagen benutze. Darf ich dann nicht?
Also ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, dass Wissenschaft immer auch ein Stück weit manchmal Unterhaltung sein kann, je nachdem, wie wie krass die jeweilige Schlagzeile ist. Ich denke jetzt nur mal, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Spinat soll auf Dopingliste. Wenn sowas plötzlich über den Ticker kommt, dann denken alle, oh super, das müssen wir uns angucken. Und da muss man halt sich dann doch ein bisschen genauer reinarbeiten, um zu sehen, auf diese kleine Schlagzeile sollte man es dann doch nicht verkürzen.
Stimmt gar nicht, oder was?
Es stimmt so nicht. Also ich muss jetzt selbstkritisch sagen, wir haben diese Meldung richtig gemacht in einer Meldung.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Dass Spinat Superkräfte verleiht, wissen wir spätestens seit Popeye. Manche sagen sogar, dass ein Stoff im Spinat auf die Dopingliste gehört. Zum Beispiel Maria Paar von der FU Berlin. Die Professorin für pharmazeutische Chemie hat eine Studie dazu gemacht. Speziell geht es um die Substanz Ecdysteron. Der steroidähnliche Stoff steht schon länger in der Diskussion. In Paars Untersuchung wurden rund 50 Sportlern entweder Ecdysteron oder ein Placebo gegeben. Dazu sollten sie Krafttraining machen. Nach 10 Wochen war der Unterschied deutlich. Die Gruppe mit dem Wirkstoff war 3-mal so stark wie die Placebo-Gruppe. Paar hat im Interview mit der ARD gesagt, einen so großen Effekt habe sie dann doch nicht erwartet. Die Professorin hat der Welt-Anti-Doping-Agentur deshalb empfohlen, Ecdysteron auf die Dopingliste zu setzen. Um eine wirksame Menge übers Essen aufzunehmen, muss man sich aber ganz schön anstrengen. Pro Tag zwischen 250 Gramm und 4 Kilo rohem Blattspinat müssen es schon sein. Mindestens 10 Wochen lang, sagt die Pharmazeutin. Und sie wurde dann online verkürzt, nämlich genau zu dieser Schlagzeile. Spinat muss auf die Dopingliste und konkret geht es um eine Substanz im Spinat. Und man müsste schon wahnsinnig viel Spinat essen, damit es irgendeine Wirkung hat. Das sind eben so die Feinheiten, die dann plötzlich dem Ganzen doch nochmal so einen anderen Dreh geben, dass es dann doch einfach falsch ist.
Was mir in meiner Mini-Google-News-Studienrecherche aufgefallen ist, ist, es wird nicht immer so überspitzt, aber manchmal, ich habe jetzt gerade zum Beispiel Spinat und Doping mal gesucht, da steht jetzt immer noch von spiegel.de, Spinat, Doppelpunkt, gehört das Gemüse wirklich auf die Dopingliste? Also da wird dann nicht gesagt, gehört auf die Dopingliste, aber immer schön mit dem Fragezeichen gearbeitet, was natürlich auch wieder schwierig ist, weil in meinem Kopf stehen bleibt, aha, ich glaube, Spinat gehört auf die Dopingliste. So, deswegen wieder die Frage, Herr Eyreiner, was machen? Nicht berichten, nichts machen, schweigen.
Ja, ich glaube, wenn jetzt die Agenturmeldung wirklich so zugespitzt ist, ist vielleicht der Moment des Hinterfragens da und dann ist es ja vielleicht auch als Moderator oder als Journalist möglich, so einen Nebensatz wie vermutlich handelt es sich um eine Substanz im Spinat oder wir berichten, wenn sich das weiterentwickelt, so die Unvollständigkeit, die man vielleicht dahinter vermutet, anzudeuten, wenn das, ich sag mal, notwendig ist.
Wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf, also ich glaube, es passiert bei uns nach wie vor relativ häufig, dass Meldungen, wo wir manchmal schon eine Stunde dran sitzen, am Ende doch im Papierkorb landen, weil wir irgendwie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn wir dieses Gefühl haben, also das ist auch eine Sache, die ich immer wieder versuche, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. Lieber ein Thema weniger, als wenn wir irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei haben. Weil was ich wirklich sagen kann, wenn man als Journalistin oder als Journalist ein Bauchgefühl hat, dann hat es irgendeinen Grund und dann sollte man doch drauf hören.
Und wie wäre das aus Nutzersicht, Etienne Eyreiner? Wäre da für Sie vielleicht die Lösung zu sagen, okay, ich gucke mir einfach bestimmte Medien nicht mehr an, wenn die über irgendwelche Studien berichten und konsumiere nur noch aus ganz bestimmten Medienquellen und vertiefe das dann, indem ich mir zum Beispiel deren Quellen auch nochmal angucke? Also auch da weniger machen?
Also ich glaube tatsächlich, ist es ja der Grund, wieso ich hier sitze. Also mit Anfang 20 hören sehr wenig Menschen den Deutschlandfunk im Autoradio. Und ich glaube, man sucht sich die Medien, denen man dann vertrauen kann. Aber ich sehe natürlich auch so diesen gesamtgesellschaftlichen Aspekt dieser Sache. Und ich hätte da auch eine Frage an Herrn Kreuzer. Und zwar gibt es, glaube ich, bei uns so ganz viel Halbwissen. Also sei das vielleicht in 10 Jahren Spinat war irgendwie mal auf der Dopingliste oder so. Oder diese ganzen Klassiker, sei das zu Hausmitteln oder der Wein, der irgendwie gegen Krebs hilft, kann man sagen, was da die Schuldigen für sind? Sind einfach wir Menschen, mischen da Sachen zusammen oder sind das bestimmte Medien, die einfach ganz, ganz viel Schlagzeilen rauspacken? Oder sind es vielleicht auch einfach Leute, die ein bisschen Fantasie haben? Wo kommt sowas her?
Okay, ich versuche mal da jetzt eine befriedigende Antwort drauf zu finden, beziehungsweise vielleicht ein paar Sachen anzureißen. Wahrscheinlich ist es wie so oft ein bisschen was von allem. Ein Punkt, den wir gerade schon angesprochen hatten, gerade bei so Mythen, die sich dann irgendwann festsetzen, ist sicherlich das digitale Medienzeitalter, in dem wir uns befinden, dass sich Sachen schnell verselbstständigen. Also was einmal in der Welt ist, sprich im Internet, ist so schnell nicht mehr da wegzukriegen. Und selbst wenn es dann nur noch in Form eines angedeutet hinterfragenden Spiegelartikels stattfindet, ist dann da und taucht in den Google-Rankings auf. Und da gibt es ja auch viel, viel Forschung zu und viel Erkenntnis eigentlich schon zu. Es ist total einfach, Fake News, wenn man so will, oder zumindest unkorrekt verarbeitete Nachrichten in die Welt zu bringen. Und es ist total schwierig, das wieder zu entkräften. Beziehungsweise etwas, was sich einmal im kollektiven Gedächtnis festgesetzt hat, wieder zurückzuziehen. Deswegen ist das, glaube ich, sicherlich eine Erklärung. In Kombination mit der Art und Weise und auch mit der Medienlogik im Digitalen. Also was Frau Zecher an einigen Stellen schon angesprochen hatte, ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, dass mittlerweile in Medienhäusern ja ganz viele Gewerke zusammenarbeiten. Also im Zweifel hat jemand die Wissenschaftsmeldung für Print angelegt, die wird dann in das Backend gezogen, in Content-Management-System, dann kommt es auf die Seite, dann setzt sich da aber noch irgendein Social-Media-Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dran, ändert die Überschrift, ohne das nochmal mit dem Wissenschaftsressort rückzukoppeln, damit das Ganze als Reichweitenartikel funktioniert. Und im Zweifel sind Überschrift und Inhalt dann sehr konträr. Wiederum ist der Nutzer dann bei Facebook kurz in der Bahn unterwegs und sieht eben nur die Überschrift, weil viele Leute bei Facebook nur Überschriften, Teaser und eben Kommentare lesen, weil da geht's rund, aber verlassen häufig dann das Netzwerk nicht, um den ganzen Artikel zu lesen. Und das sind, glaube ich, so einige Aspekte, die da mit reinspielen, dass wir da schnell an einem Punkt sind, wo sich solches Halbwissen dann verselbstständigt und dann auch gerne mal so weitererzählt wird. Habe ich letztens bei Facebook gelesen oder habe ich jetzt bei Insta gesehen, habe ich irgendwie eine Kachel gesehen, die schön gestaltet war. Auch Optik, ein riesengroßes Thema, wo wir uns mit beschäftigen. Was macht denn überhaupt Darstellung und Optik mit wissenschaftlicher Information? Wie wirkt sich das auf die Glaubwürdigkeit aus? Ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich unbefriedigend, hier einmal so auszuholen, aber da könnten wir noch drei Sendungen zu bestreiten.
Also Herr Kreuzer, genau so ist der Fehler tatsächlich auch zustande gekommen, dass die Kollegin, die an dem Tag online gemacht hat, keine Rücksprache mehr gehalten hat. Ja, das ist ein Teil des Problems, das wir haben.
Aber das bedeutet ja, alles, was Sie gerade gesagt haben, wir sind sozusagen alle betroffen, alle im Zweifel Schuld, naja, Schuld ist so gemein, aber alle irgendwie gefragt. So. Also auch, eben auch als einzelne Nutzerinnen und Nutzer, als jemand, der vielleicht irgendwie diese Studien rausgibt, als jemand, der diese Studien verarbeitet, der sie vorträgt, was auch immer. Was ist los,
Franziska? Ich glaube, es kommt noch eine andere Komponente manchmal dazu. Also wenn wir erleben, dass bestimmte wissenschaftliche Themen so ein Hype entwickeln oder so ein Thema. Ich denke nur an diese Geschichte, die jetzt, ich glaube letzte Woche muss es, oder irgendwie vor kurzer Zeit auf jeden Fall. Es ging um das Tourette-Syndrom, was angeblich durch TikTok-Videos ausgelöst worden sein soll. Ich weiß nicht, ob du und sie davon gehört haben. Das ist natürlich sowas, da berichten dann alle drüber. Man bekommt mit, dass andere darüber berichten. Dann denkt man, oh Gott, das müssen wir das auch machen. Da haben wir uns Gott sei Dank mittlerweile so eine gewisse Zurückhaltung geschaffen, wo wir sagen, wir müssen erstmal gar nichts. Und wir gucken uns das erstmal in Ruhe an. Und hier stellen wir auch manchmal fest, dass es dann wirklich am Ende eine Sache ist, die man sehr kritisch angucken muss. Und ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest, aber wir haben bei uns auch die sogenannten Wissensgespräche. Da haben wir die Möglichkeit, auf etwa 3 Minuten nochmal ein Thema etwas zu vertiefen. Und bei solchen Themen, wo wir das Gefühl haben, alle machen sie, und das geht aber in eine völlig falsche Richtung, weil bestimmte Fragen überhaupt nicht gestellt werden zu diesem Thema, auch was die Seriosität angeht etc., greifen wir dann als Thema auf. Das ist natürlich einmal, muss man sagen, für uns ein Trick, dieses Thema doch in irgendeiner Form zu bespielen. Gleichzeitig haben wir dann aber auch den Raum, uns das kritisch anzusehen und zu sagen, okay, und das funktioniert nicht, weil A, B, C.
Wir kommen so langsam zum Schluss. Und Etienne Allreiner, ich würde mal gerne so kurz fragen, alles, was wir jetzt besprochen haben, kommen Sie damit zurecht? Hilft Ihnen das? Beantwortet das so zumindest ein paar Ihrer Fragen, beziehungsweise hilft Ihnen irgendwie weiter?
Also helfen tut auf jeden Fall das Bewusstsein, dass auch von der Seite der Medien da sehr kritisch drauf geschaut wird und man sich da auch der Verantwortung bewusst ist. Ich fand nur sehr spannend jetzt bei den, ich bin jetzt ein bisschen bei den Walnüssen hängen geblieben, habe ich mir gedacht, wieso nutzt man nicht vielleicht häufiger dann diese Neuigkeiten am Motto, vor 10 Jahren gab es diese Studie, die haben alle hochgebauscht und jetzt können wir belegen, das und hier war der Finanzier und wir haben ja jetzt hier eine Information in der Welt gehabt, die eigentlich nur durch das Geld der kalifornischen Walnüsse bezahlt wurde. Ob man nicht vielleicht diese Art von Wissenschaftsnachricht auch mehr bringt, sodass man sagt, okay, das interessiert vielleicht die Leute auch.
Also da kann ich Ihnen antworten, dass wir vor ein paar Jahren mal ein kleines Video gemacht haben, wo wir über die Fallstricke von Studien gesprochen haben. Es gab irgendwann mal auch eine Studie, die hat gesagt, wenn in Chicago es im Sommer heiß wird, dann steigt die Mordrate. Das ist natürlich erstmal, also die beiden Sachen passieren gleichzeitig und deswegen wird da ein Zusammenhang hergestellt, den es eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht schicken wir Ihnen dieses Video mal.
Aber es ist doch auf jeden Fall eine interessante Anregung, halt zu sagen, wissenschaftliche Studien zeigen, dass diese eine Studie Quatsch ist.
Auf jeden Fall, ja. Nehmen wir gerne mit.
Was nehmen Sie so mit, Herr Kreuzer, irgendwas?
Super viel. Ich finde es also auch total spannend, nochmal die Redaktionsperspektive zu hören. Wir sind ja viel mit Journalistinnen und Journalisten im Kontakt und versuchen, ich sag mal, unser Hauptgegenstand der Untersuchung sind ja Journalisten und deren Produkte. Also das ist ja etwas, was wir auch weiterhin beobachten müssen. Wie ändert sich Berichterstattung über Themen? Welche Gründe gibt es dafür? Welche Faktoren identifizieren wir dabei? Und gleichzeitig, wie geht es der breiten Masse? Wie geht es den Rezipienten dabei? Und da muss man jetzt sich natürlich ehrlicherweise die Frage stellen, wie repräsentativ Herr Eyreiner da ist mit seinem doch sehr, sehr großen Interesse in jungen Jahren an diesen Themen und in einer großen Reflexionsbereitschaft, großen Reflexionsvermögen, ohne jetzt zu unterstellen, dass andere Leute das nicht sind. Aber auch das ist ein super spannender Gegenstand. Wie entwickelt sich auch Medienkompetenz weiter in diesen Zusammenhängen? Und deswegen ist das alles spannend für mich und für uns und ich nehme das mit.
Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute mit unserem Hörer Etienne Eyreiner, mit Franziska Zecher, der Nachrichtenchefin von Deutschlandfunk Nova, und mit Tobias Kreuzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund am Lehrstuhl Wissenschaftsjournalismus. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk und ich würde mich sehr freuen, Sie auch mal hier im Medienpodcast begrüßen zu dürfen mit irgendeinem Thema aus dem Bereich Medien und Journalismus oder auch mit Fragen, die Sie haben rund um die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Wenn Sie da was haben, schicken Sie es gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.